Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Freitag, der 14. Februar 2025 und wir klingen heute neu. Ist euch bestimmt direkt aufgefallen. Aber in der neuen Verpackung, das kann ich auch sagen, ist genau das, was ihr schon kennt und auch schätzt, ein Überblick über die Woche in Castrop-Rauxel. Kurznachrichten und Gespräche mit Kollegen über die Themen, die die Stadt bewegen und ein Ausblick auf das, was ihr am Wochenende tun könnt. Freut euch jetzt schon mal auf gleich 4 Ankündigungen. Aber mit denen schmeißen wir euch aus der Episode 132, die wir heute haben, dann raus. Also ganz am Ende. Ich heiße übrigens Tobias Weckenbrock, bin Reporter in der Redaktion der Ruhrnachrichten und heute euer Gastgeber. Im Studio spreche ich heute mit Luca Füllgraf über die Petrikirche und den Coup, den da eine junge Familie offenbar gelandet hat. Außerdem ist Teve Schäfer da, um uns von einem Ausflug zu einem Stahlbauunternehmen in Herne zu erzählen. Dort gibt es zurzeit tatsächlich eine riesige Nachfrage nach sogenannten Truck-Sperren. Etwas, das auch die Stadt Castrop-Rauxel beschaffen will. Was man dafür jetzt hier in Castrop-Rauxel ausgeben will, 15.000 Euro, was man dafür bekommt und wie es funktioniert, kann Teve uns dann nachher näher bringen. Und ich freue mich auf Lars Biermann und den Sport. Der erzählt uns gleich von einem neuen Fußballverein in Castrop-Rauxel. Aber jetzt wollen wir erst einmal mit den Kurznachrichten anfangen. Gewalttat. Ein 57-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Pöppinghausen offenbar ums Leben gebracht worden. Ab 18.30 Uhr gab es rund um die Pöppinghauser Straße und auch in benachbarten Recklinghausen im Bereich König Ludwig einen Großeinsatz der Polizei, bei dem Spürhunde und die Spurensicherung und auch eine Hundertschaft zum Einsatz kamen. Denn man suchte einen mutmaßlichen Täter, wohl auch einen Mann, der erst mit einem Auto vom Tatort wegfuhr, dann seine Flucht zu Fuß fortgesetzt haben soll. Die Ermittlungen liefen auf jeden Fall bis tief in die Nacht und jetzt ermittelt eine Mordkommission aus Polizei und Staatsanwaltschaft in dieser Sache weiter. Das Opfer wurde mit schwersten Verletzungen in einer Böschung angetroffen. Rettungskräfte versuchten noch vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Die Leiche wurde Freitag zur Obduktion freigegeben. Eine Frau wurde am Abend am Fluchtauto vorläufig festgenommen. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat steht, ist allerdings noch unklar. Am Freitagnachmittag war jetzt für uns Teve Schäfer als Reporter nochmal vor Ort und schildert seine Eindrücke von dort.
Das hier ist ein Ort, der eigentlich kaum friedlicher wirken könnte. Und doch ist hier am Donnerstagabend etwas sehr Schlimmes passiert. Wir befinden uns in Castrop-Rauxel im Ortsteil Pöppinghausen an der Pöppinghauser Straße. Das hier ist keine Hauptstraße, sondern eine Fahrradstraße, in diesem Stück jedenfalls, die zwischen Feldern hindurchführt. Und genau hier wurde ein 57 Jahre alter Mann am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr gefunden, schwer verletzt. Und das hat einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann konnte nicht gerettet werden, er ist leider verstorben.
Mehr zu dem ganzen Thema aktuell auf ruhrnachrichten.de/castrop. Ticketärger. The Cashbacks sollten eigentlich Ende Januar in der Castrop-Rauxler Stadthalle spielen. Für das Konzert einer Johnny Cash Tribute Band waren rund 250 Eintrittskarten verkauft. Doch 2 Tage vor dem Konzert erfuhr dann die Forum GmbH, die hier als Vermieterin der Halle an einen Konzertveranstalter aufgetreten ist, von der Absage. Man habe Personal und Caterer noch abbestellen können, hat uns jetzt Jan Kempf, also der Eventmanager der Forum GmbH, erzählt. Aber es kamen trotzdem an dem Abend rund 70 Besucher zur Halle. Den musste dann ein Forum-Mitarbeiter von der Absage erzählen und die waren natürlich verständlich zum Teil richtig sauer. Jetzt weiß keiner, wie man das Geld konkret zurückbekommt. Zuständig und Ansprechpartner für dieses Konzert war Paulis Veranstaltungsbüro. Mit denen habe es in der Vergangenheit eigentlich auch immer eine gute Zusammenarbeit gegeben, hat uns Eventmanager Jan Kemp von der Forum erzählt. Unsere Recherchen haben aber ergeben, dass die Agentur wohl in finanzieller Schieflage ist. Auch andere Veranstaltungen von Pauli fielen aus. Für das Forum geht ein vierstelliger Betrag an Miete verloren. Abgezockt. Gundi Braukow ist 84 Jahre alt und war in einer misslichen Lage. Sie brauchte einen Schlüsseldienst, weil ihr der Schlüssel wohl offenbar gestohlen wurde. Das vermutete sie jedenfalls nach einem Einkauf. Am Ende kassierte ein Schlüsseldienst in ihrer Not, nicht in die Wohnung zu kommen, 400 Euro von Gundi Braukow. Dabei seien 112 Euro eigentlich ein angemessener Kurs für eine Türöffnung. Das schrieb zumindest die Stiftung Warentest kürzlich. Martin Dietberg ruft tagsüber 89 Euro auf in Castrop-Rauxel, abends 139 und nachts 169, wenn er Türen in Castrop-Rauxel mit seinem Unternehmen Tool of Time öffnen muss. Es gibt eigentlich nur zwei Schlüsseldienste in Castrop-Rauxel, die das machen, hat er uns gesagt. Und man sollte sich dringend nicht im Internet oder in Telefon- oder Branchenbüchern von windigen Angeboten irritieren lassen. Dann doch lieber vom Türöffner vor Ort. Wir hätten hier wirklich eine ganze halbe Stunde oder so mit weiteren Kurznachrichten füllen können. Warnstreik, Tagesbruch, Radwegbau und Rodungsärger, wirklich spezielle AfD-Wahlwerbung, ein Großeinsatz am Geisterhaus am Schopphof oder Sarah bei Germany's Next Topmodel, TikTok-Star Levi Pennell zurück in Castrop-Rauxel. Wow, das sind nur so ein paar Headlines von denen, die wir in dieser Woche so veröffentlicht haben. Da war so viel los, dass mir echt am Ende dieser Woche, also jetzt am Freitag, immer noch so ein bisschen der Kopf schwirrt. Ich verweise aber super gerne an dieser Stelle auf unser Newsportal. ruhrnachrichten.de/castrop oder rn.de/castrop ist die Adresse eurer Wahl. Oder ihr ladet euch einfach unsere neue News-App herunter. RN Plus heißt sie, also drei Buchstaben bzw. drei Zeichen, RN Plus. Und sie ist so, also unter diesem Suchbegriff, in den App Stores oder den Play Store zu finden. Dort gibt es nicht nur den Podcast und andere Podcasts aus unserem Unternehmen. Ich sage einfach mal nur die Stichworte BVB, Schalke, True Crime und vieles mehr. Sondern auch Videos und Artikel zu all dem, was wir hier besprechen und was wir auch nicht immer alles besprechen können. Das Coole ist, wenn ihr da bereit seid, unseren Lokaljournalismus in Castrop-Rauxel irgendwie auch mit ein paar Euros zu unterstützen, dann sorgt ihr dafür, dass wir ihn heute und in Zukunft weiter in dieser Breite und Tiefe anbieten können. Das hilft dann nicht nur euch, weil ihr mehr über eure Stadt wisst als andere, sondern auch mir, unserem Podcast und dem ganzen Team um mich herum, von dem ich heute drei Leute mal einfach ins Studio lasse. Und wir fangen an mit Luca Füllgraf. Luca Füllgraf, ich grüße dich zurück aus dem Urlaub, aus der Krankheit. Wie war's?
Ich war drei Wochen nicht da. So lange war ich, glaube ich, noch nie nicht da hier.
Ja,
ich war in Berlin zwei Wochen, habe meine Freundin besucht und danach war ich direkt eine Woche krank.
So macht man das.
Hängt nicht zusammen beides.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder hier bist. Wir haben gerade schon im Vorgespräch geklärt, nächste Woche bist du mal wieder der Host. Also darauf könnt ihr euch ja auch schon freuen in Episode wahrscheinlich 133. Aber wir wollen jetzt in Episode 132 über ein Thema sprechen, in dem wir eigentlich beide ein bisschen zu Hause sind, worüber wir hier auch schon mal gesprochen haben. Aber wo du uns den neuesten Dreh und die neueste Locke erzählen kannst. Und die ist, ich finde, wirklich einigermaßen spektakulär. Stichwort Petri Kirche.
Ja, es gibt eine große Nachricht, auf die wir und viele andere, glaube ich, lange gewartet haben, denn es gibt einen Käufer und nicht nur einen Käufer, wie es zuletzt einen Käufer gab, der das Ganze weitervermittelt, sondern es gibt einen Käufer, der da auch richtig was mit vorhat.
Erzähl, wer ist es?
Das ist das Bestatter-Ehepaar Kulig. René und Denise heißen die beiden und die haben die Kirche gekauft und werden dort wohnen. Im Pfarrhaus nebenan und arbeiten in der Kirche und in der Sakristei.
Okay, das klingt spannend. Wir hatten sowas ja schon mal angedeutet, aber es gab ja vorher noch mehrere Interessenten. Es waren Hospiz im Gespräch, ein Theater im Gespräch. Aber eben auch diese Idee, ein Bestattungsunternehmen dort unterzubringen. Jetzt sag mir erstmal, warum sind die so wagemutig, waghalsig oder vielleicht auch verrückt, eine Kirche zu kaufen? Macht doch sonst keiner.
Ja, also die beiden Ich habe sie dann besucht in der Kirche, wir haben uns direkt getroffen. Also es war erstmal so, René Kulik hat sich an uns gewendet und sagte, ich habe die Kirche gekauft. Hat sich an den Kollegen Lars Biermann gewendet, aus dem Sport, aber weil die Kuliks auch bei Wacker immer mal wieder irgendwie mit drinstecken, hatte er den Kontakt zu Lars und dann habe ich ihn natürlich direkt zurückgerufen. Und ja, die sagten, sie sind ein bisschen bekannt dafür, auch mal verrückte Sachen zu machen. Irgendwie
Weltraumbestattung.
Weltraumbestattung ist ein ganz gutes Stichwort. René Kulik hat auch früher Fallschirmspringen gemacht. Jetzt nicht mehr, sagt er, Frau und Kinder kann er nicht mehr machen. Kirche kann er aber schon kaufen.
Okay, und haben Sie dir ein bisschen erzählt, wie Sie jetzt darauf gekommen sind, das mit der Kirche zu machen?
Das ist eine Geschichte mit einem sehr langen Rattenschwanz. Also die haben schon ein Interesse, als die Kirche noch nicht mal entweiht war, also so vor 1,5 bis 2 Jahren, als sie dann hörten, dass die Kirche bald entweiht wird.
Ich glaube, entwidmet muss man sagen. Entweiht, Weihe ist, glaube ich, nur bei der katholischen Kirche.
Ah, okay.
Aber wir nennen es einfach mal, aufgegeben wurde.
Okay, als die Kirche aufgegeben wurde, hatten sie das erste Mal Interesse signalisiert und Denise Kulik war auch schon, sie wurde in dieser Kirche konfirmiert. Sie hat dort früher als Konfirmantin dann schon drin übernachtet, sie war mit der Tochter von dem Pfarrer, der nebenan im Pfarrhaus gewohnt hat, befreundet, war da regelmäßig. Das Kind der beiden wurde dort getauft, also sie sind irgendwie auch ein bisschen zu Hause in dieser Kirche, schon bevor sie da jetzt wirklich bald zu Hause sind.
Krass. Also ist das eine echte Herzensangelegenheit vielleicht auch?
Ja, voll.
Nicht nur die Kirche zu retten oder weiter zu nutzen, sondern dann vielleicht auch sogar selbst nicht nur eine Nacht, sondern die nächsten 100.000 Nächte dort zu verbringen.
Ja, René Kulik sagte, das wird ein Lebensprojekt. Also das ist jetzt nicht was, wo man so heuschreckemäßig einmal drauf aufspringt und dann vielleicht in ein paar Jahren schon wieder drängt daran, irgendwie einen Schritt weiter zu machen, sondern sie wollen dort wirklich, glaube ich, den Rest ihres Lebens verbringen, so ist der Plan.
Haben sie dir schon Pläne gezeigt oder kannst du so grob drüber sprechen, was sie da jetzt ganz konkret in der Kirche selbst vorhaben?
Sie sagten, der große Vorteil bei ihnen wäre im Vergleich zu eben so einer Eventgastronomie oder allem, was sonst so im Gespräch war, ein Hospiz, wäre ja, sie könnten die Räume mehr oder weniger so nutzen, wie sie gerade sind. Also der große Raum in der Kirche, im Kirchenschiff, den würden sie mehr oder weniger so lassen, wie er ist und den dann für Trauerfeiern nutzen. Mhm. Es gibt natürlich noch viele andere Räume. Es gibt, wenn man durch die Kirche reinkommt, ist links so ein Sanitärraum, wo bisher Toiletten waren. Der soll möglicherweise, man ist sich noch nicht so ganz sicher und wir sind dann auch in der Kirche rumgelaufen, da gibt es noch viele Räume. Da ist ein riesiger Raum oben hinter der Orgel. Da sagten sie, da wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. Also die Kirche ist riesig, das Wohnhaus ist auch riesig.
Da stand ich letztens auch drin, da steht noch so eine Probeorgel für Chorproben, glaube ich, irgendwie in so einem verlassenen Raum. Ne? Das hatte ich ja auch im Video dokumentiert, kann man sich angucken auf rohnachrichten.de. Viel Spaß schon mal dabei, aber erzähl weiter.
Aus den Toiletten, aus den Sanitärräumen, da könnten zum Beispiel in Zukunft Leichen gewaschen und präpariert werden, weil dort sind schon Anschlüsse, das würde sich ganz gut eignen. Aus der Sakristei, das ist noch an einem anderen Eingang an der Seite von der Kirche und nicht quasi, wenn man vor Kopf da drauf guckt. Da sind 2 Räume, wenn ich mich recht erinnere. Da soll ein Büro reinkommen und eventuell auch so ein Raum, wo man Urnen ausstellt. Ich habe gefragt, nur Urnen oder vielleicht auch Särge, aber René Kulik sagte, Särge ist mittlerweile kein Ding mehr. Also acht oder 9 von 10 Beerdigungen würden mittlerweile mit Urnen gemacht.
Okay, ist, glaube ich, etwas günstiger und ich glaube auch viele scheuen einfach die Grabpflege, die man sich dann 20 oder 30 Jahre damit letztlich auch ans Bein bindet, wenn man Erdbestattung macht. Ne?
Mhm. Und diese Sakristei liegt quasi genau zwischen Kirche und Pfarrhaus und das heißt, er muss, wenn er morgens dann zur Arbeit geht, muss er das Haus gar nicht mehr verlassen. Denise sagte auch, Denise Kulik, sie freut sich darauf, wenn sie das erste Mal mit Schlappen in der Kirche stehen kann, weil die da wohnen und weil es dann schön nah ist. Und sie freuen sich natürlich auch, dass ihre Tochter, die ist jetzt 2,5 Jahre alt, dass die in der Kirche aufwachsen kann. Also das, wer kann das von sich behaupten?
Ja, total irre. Also die Tinte ist trocken unterm Vertrag. Ich glaube, die Grundstücke müssen da noch geteilt werden, weil im anderen Bereich, da wo jetzt das Christophorusheim noch steht, also auf der anderen Seite der Kita, die dazwischen ist, wird ja demnächst noch gebaut. Da wird uns aber die Ronny vielleicht demnächst was drüber erzählen, auch schon am Wochenende möglicherweise drüber berichten. Nachrichten auf unserem Nachrichtenportal. Da will ja die, glaube ich, Diakonie zwei größere Baukomplexe errichten. Also das Christophorusheim wird abgerissen. Da soll Wohnen entstehen, aber auch, ich glaube, Mischwohnformen mit Intensivpflege und so. Also da haben die Kulliks ja aber dann, glaube ich, nichts selbst mit zu tun, ne?
Nee, genau. Sie haben quasi nur, wenn man da drauf guckt, den Teil links von der Kita gekauft. Genau,
also stehst Kirche. Du an der Skateanlage, guckst nach links zur Kirche, nach rechts zum Christophorusheim, geradeaus die Kita, die bleibt. Und links und rechts wird sich doch einiges verändern. Mhm. Aber links dann eben baulich gar nicht so viel. Oder muss da noch saniert, angebaut, umgebaut werden? Also außer, dass natürlich der Innenumbau da stattfindet, ne?
Ja, also ich glaube, von außen wird man da nicht groß was sehen. René Kulig sei auch direkt gefragt worden, ob er nicht dann die Glocke irgendwie verkaufen könnte, weil da wäre ja, könnte man ja so einen Metallhändler geben, da wäre ja viel Metall an so einer Glocke. Er sagte, nee, das bleibt alles so, wie es ist.
Es sind sogar vier Glocken. Ich war
vier
da
Glocken,
oben.
Ich war auch oben.
Im Glockenstuhl ist richtig spektakulär. Was ich mich wirklich frage, ist ja, das muss man ja irgendwie auch alles in Schuss halten, ne?
Also ja, gerade da oben, wenn man da hochguckt, ist viel Holz, nicht nur Stein, nicht dieser massive Stein, aus dem Kirche und Pfarrhaus sind.
Haben die nicht da so ein bisschen Bammel vor, dass denen das über den Kopf wächst, in Anführungsstrichen?
Ich glaube nein. Okay. Also sie wirken sehr positiv. Sie sagten auch heizen und so. Wir waren drin und es war drin in der Kirche. Es war viel kälter als draußen. Man hat gesehen, wir standen gegenüber, haben uns unterhalten und man sah, wie der Atem direkt vor dem Mund gefror und das war draußen ganz anders. Die sagten, die schmeißen jetzt die Heizung aber wieder an. Die war jetzt natürlich jahrelang nicht so wirklich an und heizen wir in deren Augen kein Problem und ich glaube auch sanieren und instandhalten, all das ist man sich, glaube ich, bewusst, dass das auf einen zukommt, aber...
Also wir haben schon geplant, dass wir mit Leuten sprechen, die früher in der Gemeinde sehr aktiv waren, da wollen wir auch nochmal einfach Stimmen einholen, das ist uns bisher noch nicht geglückt, weil so viel los war in dieser Woche, aber wir bleiben natürlich an dem Thema dran und unterm Strich kann man auch sagen, ist eigentlich perfekt gelaufen da jetzt für die Ecke an der Wartburgstraße, oder?
Ja, ich glaube, die Kommentare, die wir auch bei Facebook gesehen haben, die sprechen für sich. Also ich glaube, alle Leute sind happy mit dieser Lösung, die dort gefunden wurde, dass auch Menschen von hier das kaufen, dass es vielleicht auch jetzt eine feste Zukunft hat. Und es wurde ja auch schon angekündigt, man könnte vielleicht auch wieder Gottesdienste der Kirche anbieten, dass sie dort was machen könnte. Die Kirche soll wieder aufgeschlossen werden, wenn Gläubige einfach nur auf einer der Holzbänke, die in großen Teilen auch drin bleiben sollen, kommen möchte, beten möchte, das sei alles wieder möglich.
Wunderbar, die Petrikirche ist gerettet und Luca war mittendrin statt nur dabei. Danke dir für die Infos.
Gerne.
Bei mir im Studio ist jetzt Teve Schäfer und der ist in dieser Woche ja wirklich der Mann der ernsten Themen. Wir haben dich jetzt gerade im Kurznachrichtenblog schon einmal gehört, da hast du aus Pöppinghausen berichtet. Das ist schon krass, wenn man sowas macht, ne?
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man an diesem Feldweg steht. Da kriegt man wirklich Gänsehaut, wenn man da steht.
Wir wollen aber über ein anderes ernstes Thema sprechen. Auch das hat wieder ganz aktuelle Brisanz, dadurch, dass in München bei einem Anschlag viele, viele Menschen verletzt worden sind. Bei einer sogenannten, die Behörden oder die Politik sagen Überfahrtat. Mit diesem Themenkomplex hast du dich beschäftigt, weil das ja im Kastrop-Rauxeler Stadtrat Thema war. Dort ist eine Abstimmung gewesen über 15.000 Euro, die in den Haushalt eingestellt werden sollten zur Anschaffung von Truck-Sperren. Das sind so Gerüste, die man aufstellt bei Festen und die wie wirken. Also du warst in Herne und hast dir das vor Ort mal angeschaut.
Ja, die Firma Herne Protect in Herne, obviously, stellt Truck-Sperren her. Das sind so Stangen, die man zusammensteckt. Die bestehen aus drei Teilen. Jedes dieser Teile wiegt nur so viel, dass man die easy noch mit einer Hand tragen kann. Also das Schwerste wiegt nicht mal 15 Kilo. Die steckt man dann so zusammen. Man kann auch mehrere Sperren voreinander stellen, um die Wirkung zu verbessern. Und die sind halt dafür gedacht, dass sie Fahrzeuge, die gegen die Sperre fahren, aufhalten.
Also das heißt, wenn man, ganz kurz zur Optik, wenn man Leichtathletik guckt, die sehen so ein bisschen so aus wie die Hürden beim Hürdenlauf, ne?
Ja, und die sind auch rot und weiß und... Man könnte da drüber springen, aber man kann halt nicht drüber fahren.
Was passiert dann, wenn man drüber fährt?
Ich habe ein Video gesehen vom Crash-Test-Zentrum in Münster. Da wurde das nämlich zertifiziert, dieses Modell. Und da fährt ein LKW 7,5 Tonner mit 48 km/h voll gegen diese Sperre. Und der bäumt sich auf, also die Vorderreifen heben ab. Und er zieht die Sperre ein klein wenig noch mit und kommt dann aber 15 Meter weiter zum Stehen und ist jetzt nicht mehr fahrbereit. Es fliegen kleinere Teile von der Fahrzeugfront durch die Gegend und dann steht der LKW still. Und so soll das halt bei anderen Fahrzeugen auch funktionieren.
Seit wann gibt's das da in Herne?
Das gibt's schon relativ lange, und zwar seit 2018. Da kam das Stadtmarketing Herne auf diesen Metallbauer zu, der das macht, Christian Barth. Der hat eine Firma und hat gesagt, also die Stadtmarketing-Leute wollen halt ihre Veranstaltungen sichern.
Kranger Kirmes ist ein Beispiel, glaube ich, ne?
Genau. Und die wollten Sperren kaufen. Und dann haben die sich zusammengesetzt und einen Prototyp gemacht. Der hat dann diesen Crashtest bestanden und seitdem werden die hergestellt. Und jetzt seit dem Anschlag auf Magdeburg ist die Anfrage riesengroß. Castrop-Rauxel ist längst nicht die erste Stadt, die sich da gemeldet hat, sondern es wurden schon hunderte ausgeliefert, zum Beispiel nach Bottrop, 360 Stück. Und Stadt Aachen hat bestellt und jetzt vor Karneval soll noch mal eine ganze Menge ausgeliefert werden, um diese ganzen Feste halt auch zu schützen.
Also wenn ich das so höre, irgendwie ist total bitter, oder? Wenn man das so erlebt. Wie wirkten denn die Personen, die du getroffen hast? Also dem von Herne Marketing und der Hersteller? Ich meine, der könnte sich jetzt freuen, weil er super viel Umsatz macht damit. Oder wie war so die Stimmung da vor Ort?
Der Stadtmarketing-Mensch, Wendrich heißt er mit Nachnamen, Holger Wendrich, der hat halt gesagt, es tut nun mal Not. Es gibt keine zwei Meinungen darüber, ob Städte was machen müssen, um Veranstaltungen zu schützen. Die Frage ist nur, wie. Man könnte auch Fahrzeuge zum Beispiel zur Blockade vor Einfahrten stellen, aber die sind halt auch nicht zertifiziert und ja, diese Sperren sollen halt eben besser funktionieren. Die Stimmung war, es ist halt wirklich bitter, dass man seine Veranstaltungen so schützen muss irgendwie. Aber in Castrop-Rauxel wurde es ja auch erkannt, dass man das machen will. Da wurden jetzt halt nur 15.000 Euro in Haushalt eingestellt.
Dafür, wie viel ist das denn so?
Ja, genau. Also dafür kriegst du 20 Sperren, nicht mal. Also die kosten mit Zubehör knapp 800, so ungefähr 800 Euro. Durch 15.000, dann kommst du ungefähr unter 20 raus.
Ja, ja.
Die sind aber nur 85 Zentimeter breit und du musst nicht nur eine Barriere aufbauen, sondern du sollst vorher auch so Schikanen auf die Straße stellen, damit die Fahrzeuge nicht mit voller Möhre halt da drauf fahren können, sondern
schon
abgebremst sind. Dass da halt, die sind ja nur mit 7,5 Tonnen und 48 km/h getestet. Das funktioniert offenbar. Du weißt aber nicht, wie das mit einem schwereren Fahrzeug ist, das schneller fährt. Da könnte es sein, dass das halt nicht funktioniert. Auch wenn du dann drei so Sperren hintereinander stellst. Und deswegen soll es ein Sperrkonzept geben.
Okay.
Bei jeder Veranstaltung. Es gibt natürlich auch Sicherheitskonzepte vor Veranstaltungen. Und das wird immer diskutiert. Wie sichert man die Veranstaltung vor Überfahrtaten?
So, und jetzt das Feature dieser Dinger ist ja, glaube ich, die kann man relativ einfach tragen. Ne? Das sind jetzt keine Betonklötze oder irgendwelche Riesen. Kuhbusse, damit die möglichst viel halten, sondern die sind transportabel, ne?
Ja, der Unternehmenschef hat mir gesagt, der hat das auch schon mit Schülern aufgebaut und mit Rentnern. Also das kann praktisch jeder, der so ein paar Kilo hochheben kann. Das schwerste Teil wiegt knapp unter 15 Kilo. Die anderen Teile sind viel, viel leichter noch. Und man steckt die halt ineinander. Und ja, man kann die dann auch relativ easy aus dem Weg räumen, wenn man so eine bestimmte Stange hat, dann kann man das so hochhebeln und beiseite schieben, um dann auch, ja, wenn Leute dann schnell die Veranstaltung verlassen müssen oder sollen, dann kann man die schnell aus dem Weg räumen, auseinanderbauen, lagern und bei der nächsten Veranstaltung wieder aufbauen.
Einmal zur politischen Entscheidung zurück. Ich war ja im Stadtrat, da ist das ganze Thema relativ einstimmig, ich glaube sogar komplett einstimmig durchgegangen. Es war ein Antrag.
Nein, das hat doch eine Frau dagegen gestimmt.
Eine Frau hat dagegen gestimmt, aber wenn wir 52 Ratsmitglieder haben, es waren nicht alle anwesend, aber die überwiegende Mehrheit war dafür, obwohl das Geld kostet und dieses Geld ja in Castrop-Rauxel, wie wir alle wissen, eigentlich nicht da ist. Aber du sagst jetzt schon, eigentlich reicht das gar nicht aus. Vielleicht muss man noch dazu sagen, das war jetzt der erste politische Antrag zu diesem Thema. Und ich weiß nicht, inwiefern sich die Stadtverwaltung überhaupt schon mit dem Thema Trucksperren, / Überfahrtaten generell, beschäftigt hat. Wir haben ja auch lange dann überlegt, wie wäre das hier eigentlich beim Weihnachtsmarkt? Niemand will sowas herbeirufen, aber man muss sich natürlich diese Frage stellen und Castroper Weihnachtsdorf, da war ja zum Beispiel rund um den Reiterbrunnen im Prinzip so eine Art geschlossener Kreis. Es gab nur dieses eine Eingangstor, wo man vielleicht am Karussell noch hätte was machen müssen, wobei dann stand auch wieder das Karussell im Weg. Also da wäre ja zum Beispiel eigentlich kaum eine Möglichkeit gegeben.
Das wird schon mitbedacht und es gibt halt Sicherheitskonzepte für jede Veranstaltung. Was jetzt so die Kritik aus dem Herner Stadtmarketing war, war, die sind wohl, es gibt schon Erstkontakt zwischen denen und der Stadt Castrop-Rauxel und jetzt sind die aber so ein bisschen vorgeprescht und haben sich immer 15.000 Euro freizeichnen lassen. Der Antrag kam ja von der CDU-Fraktion, aber eigentlich steckte dahinter wohl das Ordnungsamt der Stadt Castrop-Rauxel, angeführt vom CDU und FDP-Bürgermeisterkandidaten Thomas Thiel. Und dann fragt man sich schon so, haben die das wirklich durchdacht? Weil wenn du mit 15.000 Euro nur 20 Sperren kriegst, du brauchst aber schon 35, um eine zweispurige Straße zu sperren, bringen die dann überhaupt irgendwas oder ist das nur Symbolpolitik? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt stelle.
Ich glaube, dafür müssen wir einfach noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Es war auf jeden Fall super spannend und interessant, dass du für uns schon mal vor Ort warst und dir das angeschaut hast. Und sicherlich werden wir politisch auch davon in den nächsten Wochen nochmal eine Menge hören.
In meinem Artikel dazu gibt es zwei Videos. Im ersten Video ist der Crashtest zu sehen, wo der LKW gegen diese Sperre fährt. Und im zweiten erklärt der Geschäftsführer Christian Barth, wie diese Sperre aufzubauen ist und was die alles kann und warum die, obwohl die so leicht ist, 7,5 Tonnen aufhält.
Und damit ihr leichter hinfindet, liebe Leser, verlinken wir das, wie vieles andere, was wir hier besprechen, in den Shownotes, das heißt in den Podcast-Notizen. Bitte einmal das Smartphone aufmachen. Da, wo der Podcast läuft, da gibt es, wenn man ein bisschen scrollt, auch alle Links zu allen Themen. Danke dir, Teve, und naja, ein ruhiges Wochenende nach dieser wirklich wilden Woche.
Danke. Ja. Bis dann. Ciao.
Draußen ist kalt, Lars ist verschnupft, aber trotzdem bei uns im Podcast-Studio. Moin und herzlich willkommen, mit dir über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen.
Hi.
Ja. Traumhaft, immer wieder schön. Ja, wir haben einen etwas, naja, schwierigen Podcast, weil unheimlich viel Wildes passiert ist. Wir wollen einfach ein bisschen mal über was Unterhaltsames aus dem Sport Leben aus dem sportlichen Treiben in Castrop-Rauxel zu sprechen und du hast ein Thema mitgebracht, das auch nicht alle Tage passiert. Ein Fußballverein, neu gegründet, habe ich gehört?
Ja, zumindest neu entstanden. Ich weiß nicht, ob neu gegründet tatsächlich die richtige Formulierung wäre, aber neu entstanden und du sagst schon, das passiert nicht alle Tage. Ich hatte in meinem Text auch einen Infokasten noch gemacht, seit 1990 jetzt erst das dritte Mal, dass sich zwei Fußballvereine in Castrop-Rauxel zusammentun.
War Wacker der letzte Fusionsverein?
Nein. Sportfreunde Habinghaus Dingen im Jahr 2017.
Ja. Stimmt, da gab es Schwarz-Gelb Dingen.
SV Dingen.
Ah, okay. Aber die waren Schwarz-Gelb.
Genau, die waren Schwarz-Gelb.
Dingen richtig. Da an diesem Ascheplatz.
Genau, wo jetzt Hunde trainiert werden. Ja. Der SV Dingen und die Sportfreunde Habinghaus sind da zu den Sportfreunden Habinghaus Dingen geworden. Okay. Und 1997 der BV Wacker Castrop und Blau-Weiß Oberkastrop sind zum SV Wacker Oberkastrop geworden, wie wir ihn heute kennen.
Okay, da beim Wacker hat es richtig gut gefruchtet. Die sind jetzt damit der ambitionierteste Club in der Westfalenliga. Bei Sport von Habinghaus Dingen kann man das jetzt nicht unbedingt sagen. Die spielen immer noch Kreisliga.
Kreisliga A, aber sehr ambitioniert mittlerweile auch. Ja.
Okay, was ist jetzt genau bei der neuen Fusion los?
Ja, da haben sich zwei oder zumindest ein sehr großer und ein ja durchaus großer Traditionsverein zusammengetan, nämlich der SC Arminia Ickern und Viktoria Habinghorst. Spielten jetzt schon in einer Spielgemeinschaft zusammen, die den klobigen Namen trug SG Arminia Ickern Viktoria Habinghorst. Das Ganze haben sie jetzt ein bisschen verkürzt, nämlich sie sind ab dem 1. April offiziell der SC Viktoria Ickern.
Musste man darüber streiten, ob das jetzt Ickern oder Habinghorst zugeordnet wird oder war das eigentlich klar?
Ja, so genau ein Insight hat Nadine Mücke nicht gegeben, die jetzt dann zweite Geschäftsführerin vom neuen Verein und auch aktuell noch Geschäftsführerin von Arminia Ickern, aber sie sagte, da ist man sich dann doch, glaube ich, relativ schnell einig geworden.
Eigentlich gibt es ja so eine Rivalität, ne? So, wenn Ickern gegen Habinghorst spielt, ist doch, also VfB gegen, weiß ich nicht, Arminia oder so, da ist doch immer ein bisschen was los im Dorf, oder?
VfB gegen Arminia ist nochmal der besondere Fall, dass die beiden Sportplätze auf derselben Straße liegen.
Recklinghauser Straße.
Genau, genau, ja. Die teilen sich die Straße. Ja, will man meinen, es sind beides Nordclubs, aber in dem Fall, ja, ist es, glaube ich, ein gutes Verhältnis gewesen und dann die Mücke, was sie mir sagte, ist, Ickern blieb drin, weil der Sportplatz ist nun mal in Ickern, der Hauptsportplatz. Ja, es gibt noch den Gänsebusch, wo auch noch gespielt wird, allerdings nur mit vereinzelten Teams, aber ja, darum Ickern und Viktoria hat ihr Viktoria behalten.
So, die haben also eine Probephase, da kann man fast sagen, gehabt als Sportgemeinschaft oder Spielgemeinschaft. Was heißt das jetzt? Also verwaltungstechnisch werden jetzt die Mitglieder dann alle umfirmiert, angeschrieben oder was heißt das eigentlich?
Ja, die Mitglieder haben ja abgestimmt am Dienstag. Da waren ungefähr 210 Mitglieder vor Ort.
Wow, das ist eine Menge, oder?
Ja, na, die Mücke war begeistert. Sie hat überhaupt nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Die haben es extra im Vereinsheim vom Turnerbund Rauxel gemacht, weil das ein bisschen größer ist und selbst das ist aus allen Nähten geplatzt. Leute mussten stehen, sie mussten alle Fenster aufmachen und damit da sich auch alle wohlfühlen. Ja, sie werden dann jetzt alle Mitglieder des SC Viktoria Ickern, der ja dann, wie gesagt, ab dem 1. April offiziell ist. Wie genau das jetzt mit dem Namen noch für den Rest der Saison gilt, konnte mir dann neben Nücke leider noch nicht genau beantworten, aber ich denke mal, sie werden die Saison noch als SG zu Ende spielen und ab der neuen Saison dann als SC Viktoria Ickern an den Start gehen und sind damit, ja, wir haben es durchgerechnet, zumindest was die Mannschaftsanzahlen angeht, der größte Verein in Kassel-Brauxel jetzt.
So, das heißt,
Fußballverein.
Die haben dann in jeder Jugend, in jeder Altersklasse eine Mannschaft, Mädchenmannschaften und bei den Senioren auch mehrere Teams.
Genau, oder? Sie haben 4 Seniorenteams, sie haben alle Mädchenmannschaften besetzt, du sagst schon, alle Juniorenmannschaften besetzt, sie haben Altherrenteams, also größer geht's nicht.
Sorgt sowas vielleicht auch dafür, dass sich Leute dagegen entscheiden, dann weil sie nicht in so einem großen Verein, sondern irgendwie so gerne bei Viktoria waren? Oder kann man es eigentlich zurzeit noch gar nicht sagen?
Ja, Nadine erzählte mir, dass es gab natürlich ein paar Gegenstimmen. Das ist aber auch ganz normal. Der Großteil der Mitglieder war aber allerdings dafür, weil es einfach auch Sinn macht, um das jetzt mal so kommentieren zu dürfen. Auch, auch
klar,
aus meiner
dafür
Sicht.
Sind wir hier.
Genau, auch aus meiner Sicht finde ich, dass das macht Sinn. Wir haben in Kassel-Brauxel bisher 13 Fußballvereine gehabt. Das ist für so eine Stadt unserer Größe eigentlich eher untypisch. Da sind wir ja ganz gut ausgestattet eigentlich.
Und fast so viel wie in Herne, ne? Und Herne ist
ja,
deutlich
Herne hat
größer.
Doch nochmal mehr, aber okay. Genau, Herne ist aber deutlich größer im Vergleich, was auch Einwohnerzahlen angeht. Aber wir sind schon echt eine Fußballstadt. Und man sieht es ja auch in der Vergangenheit, dass diese Vereinszusammenschlüsse gut funktioniert haben und Sinn machen. Von daher, ja.
Dann gib doch mal eine Prognose ab. Wann ist also der neue Club, weiß ich nicht, überkreislich unterwegs? Streben die direkt einen Aufstieg an oder ist das gar nicht so das zentrale Ziel, der, ich sag mal, in der Spitze nach vorne zu kommen?
Erstmal wäre der Aufstieg in dieser Saison auch immer noch möglich. Also sie spielen in der mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga B und da spielen sie auch oben mit. Das ist die Mannschaft vom Trainer Michael Maurer. Ja, die haben immer noch die Chance aufzusteigen in die Kreisliga A. Inwiefern es dann in den überkreislichen Fußball geht, bleibt, ja, ist schwierig zu sagen, weil das ist, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, nicht so ganz die Ambition dieses Vereins. Also zumindest erstmal vorerst kann ich mir nicht vorstellen, dass man da ja große Töne spucken möchte oder große Ansagen verteilen möchte. Weil am Ende haben sich 2 B-Ligisten auch zusammengeschlossen. Also ist jetzt nicht, dass da einer der Vereine überkreislich gespielt hätte oder das machen würde. Und beide Vereine sind auch nicht die, die sagen, wir zahlen jetzt hier Unsummen an Kreisligaspielern, was halt ja nötig wäre, um in die Bezirksliga aufzusteigen. Und das ist beides mal nicht Identität beider Vereine.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, weiß nicht, schwarz-gelb, blau-weiß, blau-gelb für Kassel-Brauxel oder welche Farben hat man gewählt?
Es ist am Ende rot und schwarz geworden. Rot, ja, die traditionellen Farben vom SC Arminia Ickern, schwarz von Viktoria Habinghorst. So hat man sich dann für rot-schwarz entschieden. Das Logo steht wohl auch schon, wir haben es aber noch nicht gesehen. Nadine durfte uns das noch nicht zeigen.
Okay.
Es steht aber fest und ja, da bleibt man, kann man gespannt bleiben. Wir werden, sobald wir was haben, es auch zeigen und damit jeder sieht, wie der neue Verein an
und faktisch hat. Vollzug, sportlich ist im Sommer, in der Sommerpause quasi, oder?
Also faktischer Vollzug ist erstmal am 1. April, dann gibt es den neuen Verein und ja, wie gesagt, sportlich werden sie wahrscheinlich unter dem neuen Namen dann erst ab der neuen Saison an den Start gehen.
Lars, vielen Dank. Ein buntes Thema, Rot und Schwarz, die neuen Farben. Glück auf und ein schönes Wochenende dir.
Ja, dir auch.
Wir beenden auch die 132. Episode des Podcasts mit Terminen. Und da gibt es mehr als in den vergangenen Wochen. Am Samstag findet eine Mahnwache auf dem Vorplatz der Josefskirche in Habinghorst statt. Um 11 Uhr geht es an der Lessingstraße los, um 12 Uhr ist die Veranstaltung dann beendet und geht über in ein Weltcafé, so heißt das, im benachbarten Gemeindehaus. Veranstalter sind die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aus dem Kassel-Brauxeler Norden und der Stadtteilverein Habinghorst. Die Mahnwache soll ein Plädoyer sein für Menschenrechte, für das Recht auf Asyl ganz besonders und menschenwürdige Lebensbedingungen für Geflüchtete und gegen Rassismus, Hass und Hetze. Banner und Plakate sind nach Veranstalterangaben erwünscht. Flohmarkt von Frauen für Frauen. Mädelsflohmarkt oder Mädchenklamotte. Es gibt mehrere Begriffe für diesen Markt am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, der in der Europahalle stattfindet und für den ihr vielleicht auch schon Plakate in der Stadt gesehen habt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um deinen Kleiderschrank zu entrümpeln, schreibt zumindest der Veranstalter, und wendet sich damit vor allem auch an Verkäufer. Sie können sich da trennen von alten Teilen und mehr Platz für Neues schaffen und gleichzeitig die Gäste erfreuen, denn die können stöbern und Vintage-Teile, Secondhand-Klamotten, Designerkram, Schmuck, Accessoires, Selbstgemachtes und anderes vor Ort kaufen. Das Parken auf dem Europaplatz und in der Tiefgarage kostet zu diesem Event 5 Euro und der Eintritt, so scheint es mir, 4 Euro. Premiere im WLT. Dort gibt es Sonntagabend das Stück Frankensteins Monster zu sehen. Frankenstein ist ja ganz sicher eines der bekanntesten Monster der Literaturgeschichte, also erfunden schon Anfang des 19. Jahrhunderts und im Prinzip ein Pionier des Genres von Horror- und Gruselgeschichten. So geht's dann auch im Theater in der Stadthalle am Sonntag echt gruselig zu. Bei der Inszenierung handelt es sich aber um eine Neuinterpretation der Story, so wie das oft beim WLT der Fall ist. Frankenstein ist hier eine Frau, die eine Leiche aus Leichenteilen zusammensetzen und wieder zum Leben erwecken will. Dabei spielt dann auch das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle. Die alte Story ins Neue übersetzt, das wird schaurig, spannend und regt ganz sicher auch zum Nachdenken an. Das Stück ist geeignet für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren. Gespielt wird es erstmals in Deutschland. Los geht's um 18 Uhr. Karten unter tickets@westfälisches-landestheater.de per E-Mail. Infos gibt's aber auch auf unserer Website, wie man an Tickets kommt. Und wir haben ein Interview mit drei der Macher hinter den Kulissen. Und für die Castroper Leselust machen wir jetzt in ihrer letzten Phase des Daseins mal eine kleine Ausnahme. Wir verweisen auf einen Termin, der nicht am Wochenende, sondern erst am Montag stattfindet. Von 19 bis 21 Uhr gibt es in der Leselust Münsterstraße, also mitten in der Castroper Altstadt, eine Lesung bzw. einen Vortrag zum Thema Haltung zeigen in allen Lebensbereichen. Das Leselust-Team um Martina Thielka bietet eine gemütliche Atmosphäre, kleine Snacks und stellt dann dabei Bücher aus diesem Spektrum vor. Dieser Abend ist eingebettet in die Veranstaltungsreihe Frauen der Stadt. Frauen-Ausrufezeichen muss ich vielleicht sagen, weil man das ja hier im Podcast nicht so genau hört. Also, ich hoffe, es ist für euch was dabei gewesen. Ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen und unsere neuen Töne. Und mit dem neuen Abschlussjingle will ich euch jetzt an dieser Stelle ins Wochenende verabschieden. Ich bin Tobias Weckenbrock, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und herzlich Glück auf!